Eine Gruppe westdeutscher Touristen besuchte eine Stadt im Osten Deutschlands. Zum Besuchsprogramm gehörte natürlich auch eine Führung durch die große Kathedrale in der Stadt. Als die Gruppe eingelassen wurde, schlüpften auch zwei kleine Jungs mit hinein. Sie wohnten zwar in der Stadt, aber sie hatten die Kirche noch nie von innen gesehen. Da fragt der eine Junge seinen Freund: Du, was ist das eigentlich für ein Haus hier? Und der andere antwortet flüstern: Hier wohnte früher mal der liebe Gott. Ihr Lieben, mir läuft es bei sowas immer kalt den Rücken runter. Aber es gibt leider solche Kettenreaktionen, die das Leben zerstören. Damals in der DDR, wo langsam aber sicher alles geistliche Leben zugrunde ging. Wir kennen solche ungünstigen Kettenreaktionen auch aus anderen Bereichen, zum Beispiel atomare Kettenreaktionen. Vor ihnen zittert die ganze Welt, auch wenn Leute wie Kim Jong-un anscheinend damit spielen. Oder Lawinen. Was haben wir in diesem Sommer wieder alles Schreckliches davon gehört? Geröll und Schlamm lösen sich und am Ende stürzt die Lawine ins Tal und zerstört alles. Aber es gibt nicht nur solche negativen Kettenreaktionen. Ich möchte mit euch heute über positive Kettenreaktionen nachdenken, über Impulse, die zum Leben führen. Heute wollen wir uns die wunderbare Kettenreaktion ansehen, wo einer den anderen zum Glauben führt. Ich rede von einer Situation, die uns Johannes in seinem Evangelium berichtet. Er stellt uns in seinem ersten Kapitel mehrere Leute vor, die Jesus kennenlernen und zum Glauben an ihn finden. Und auf diese Leute möchte ich gerne etwas näher eingehen. Dabei lese ich den Text aus Johannes 1, Abvers 35 nicht an einem Stück vor, sondern ich werde ihn während des Lesens direkt auslegen. Beginnen wir also mit Johannes 1, Abvers 35. Am nächsten Tag stand Johannes der Täufer an derselben Stelle und zwei von seinen Jüngern waren bei ihm. Als er Jesus vorbeigehen sah, sagte er: Seht dort das Opferlamm Gottes. Johannes weist also von sich weg auf Jesus. Er ist sozusagen der Zeigefinger Gottes, der auf Jesus hinweist. Und Jesus hat ihn darum sehr geschätzt. Wenn ich an Johannes denke, dann fallen mir Menschen ein, die für mich so etwas wie ein Zeigefinger Gottes waren. Sie haben mich nach und nach vorbereitet, Jesus zu begegnen. Und sicher kennt auch ihr solche Menschen: Eltern, Großeltern, Freunde, Lehrer, Nachbarn. Sie waren vielleicht nur so ganz kleine Johannisse, aber jeder ihrer Hinweise hat uns ein Stück näher zu Jesus gebracht. Johannes jedenfalls war ein großer Wegweiser Gottes, eben kein Wegweiser wie viele andere. Wegweiser werden wir, wenn wir immer nur auf uns selber hinweisen. Wenn wir uns so stark in den Mittelpunkt stellen, dass Jesus hinter unserer Erscheinung verschwindet. Bei Johannes ist das anders. Er sagt: Ich muss abnehmen, er muss zunehmen. Auf Jesus kommt es an. Er ist das Opferlamm Gottes, das die Schuld der ganzen Welt wegträgt, meine und deine auch. August der Starke hatte einst im Musiksaal des Dresdner Schlosses eine erlesene Gesellschaft zu einem Konzert eingeladen. Ein berühmter Musiker sollte ihnen eine Probe seines Könnens zeigen. Man erwartete fröhliche Lieder und wunderbare Tanzmelodien. Doch der Künstler ist von ganz anderer Musik erfüllt, als er den Saal betritt. Ganz langsam beginnt Johann Sebastian Bach sein Spiel und es klingt durch den Saal: Ein Lämmlein geht und trägt die Schuld der Welt und ihrer Kinder. Es geht und büßet in Geduld die Sünden aller Sünder. Es geht dahin, wird matt und krank, ergibt sich auf die Würgebank, entsaget allen Freuden. Es nimmt an Schmach, Hohn und Spott, Angst, Wunden, Striem, Kreuz und Tod und spricht: Ich will's gern leiden. Nach einer langen Stille geht der Kurfürst auf Bach zu. Er zieht seinen Ring vom Finger und steckt ihn Bach an und sagt: Ich danke ihm. Er hat mir an diesem Abend sehr viel gegeben. Durch sein Lied hat er zu mir geredet, wie noch keiner es vermocht hat. Und die Jünger des Johannes hörten es und folgten Jesus nach. So dramatisch wirkt das Evangelium manchmal auf Menschen. Sie hören die Botschaft und lassen sofort alles stehen und liegen. Sie verlassen ihren alten Weg und ihr Vorbild Johannes und folgen Jesus nach. Wunderbar ist es, wenn wir das so erleben. Aber wir werden gleich auch von dem anderen hören, von Menschen, bei denen das gar nicht so schnell funktioniert hat. Und die beiden folgten Jesus nach. Damit treffen sie eine tiefe Grundentscheidung für ihr Leben. Sie tun etwas Einzigartiges. Denn es gibt nichts Schöneres, als ein neues Leben mit Jesus zu beginnen. Nichts ist befreiender, als sich alle Schuld von Jesus vergeben zu lassen. Nichts beruhigt so, wie das Leben in die Hände von Jesus zu legen. Trotzdem macht es mich nachdenklich, wenn wir immer nur diesen einen Punkt im Auge haben. Jesus zu folgen ist doch mehr, als am Anfang einmal Ja zu ihm zu sagen. Niemand hat das schöner herausgearbeitet als der Kommunikationswissenschaftler Professor James Engel. Einen Großteil seines Lebens hat er an dieser Engel-Skala gearbeitet, die mit Recht heute seinen Namen trägt. Die Skala zeigt, dass unserem Ja zu Jesus weitere Schritte folgen. Der Heilige Geist entfaltet sich in unserem Leben. Wir erleben, wie er gute Früchte bei uns wachsen lässt. Wir staunen, welche Begabung er in uns hineinlegt. Und wir sind überrascht, wie viel der Heilige Geist bereits vor unserem Ja zu Jesus gewirkt hat. Denn diese Skala belegt, dass unserem Ja zu Jesus schon viele Schritte vorangegangen sind. Früher hatten wir wahrscheinlich nur ein verschwommenes Bild vom christlichen Glauben, aber dann wurde plötzlich unser Interesse für ihn geweckt. Wir haben angefangen, die gute Nachricht von Jesus zu verstehen. Wir waren begeistert von der Bibel, dass Jesus für uns gestorben ist. Das hat uns auf einmal getroffen. Ich hoffe, du merkst, was für eine wunderbare Kettenreaktion der Heilige Geist bei dir begonnen hat. Und jetzt prüf bitte mal, wo du im Moment stehst. Vielleicht liegst du bei -4. Das ist okay. Du hast schon einiges vom Glauben verstanden, aber da gibt es noch so viel mehr zu entdecken. Vielleicht stehst du auch schon seit Jahren bei +1. Das klingt gut. Aber siehst du, wie viel mehr der Heilige Geist dir noch schenken möchte? Vielleicht hängst du auch schon länger bei -2 fest. Dann freu dich einfach auf die Zelttage, denn ich bin sicher, dass diese Abende dir helfen werden, ein paar Schritte im Leben mit Jesus weiterzukommen. Ja, ich bin überzeugt, dass jeder von uns durch die Zelttage ein Stück auf dieser Skala nach oben kommen kann, vorausgesetzt, wir lassen uns auf Jesus und seine Kraft wirklich ein. Da drehte sich Jesus um, sah, dass sie ihm folgten und fragte, was sucht ihr? Das klingt irgendwie merkwürdig. Da kommen endlich zwei Leute zu Jesus und er fragt, was wollt ihr denn eigentlich hier bei mir? Allerdings macht dabei der Ton die Musik. Ich glaube, dass Jesus auch hier den ganzen Ton der Liebe Gottes anklingen lässt. Er sehnt sich nach uns und er bietet uns deswegen an, unser Leben zu klären. Er fragt, was sucht ihr eigentlich wirklich? Das tut gut, wenn endlich mal einer fragt, was uns auf der Seele brennt. Wenn es nicht nur um Oberflächlichkeiten geht, wenn wir mal sagen können, was wir wirklich wollen. Und darum fragt uns Jesus, was sucht ihr? Was suchst du in diesem Gottesdienst? Ein bisschen Frieden? Dann wende dich an den König des himmlischen Friedensreichs. Jesus ist jetzt hier und er sehnt sich danach, dir zu vergeben. Oder suchst du ein bisschen Glück? Jesus sagt, dass er wirklich dein Glück will und er freut sich darauf, dich zu segnen. Vielleicht suchst du aber auch Liebe und Gemeinschaft. Dann denk daran, dass Jesus seine Liebe zu dir am Kreuz bewiesen hat und dass er unsere Gemeinde geschaffen hat, damit deine Suche ihr Ziel findet. Sie antworteten, wo wohnst du, Rabbi? Wo bist du zu Hause, Jesus? Wo können wir dich näher kennenlernen? Dahinter steckt die ganz tiefe Sehnsucht nach Gemeinschaft mit Jesus. Und genau darum geht es doch beim Christsein. Denn was hilft es, wenn wir nur die biblischen Wahrheiten alle aneinander reihen können, ohne jemals verändert zu werden? Was hilft es, wenn wir immer nur davon reden, dass wir glauben, aber davon nichts zu sehen ist? Paul Deitenbeck sagte mal, Das Innerste des Glaubens ist die Gemeinschaft mit Jesus. Alles andere folgt daraus. Darum müssen wir uns aufmachen und die Gemeinschaft mit Jesus wieder suchen. Jesus, wo wohnst du? Und Jesus antwortete, kommt, dann werdet ihr es sehen. Jesus lädt sie also ein. Er bringt die Jünger in Bewegung. Er schenkt ihnen die Begegnung, die sie suchen. Und er schenkt sie auch uns. Jesus sagt, sucht und ihr werdet mich finden. Klopft an und ich werde euch öffnen. Das gilt auch jetzt und hier. Sie gingen mit ihm, sahen, wo er wohnte und verbrachten den Rest des Tages mit ihm. Es war ungefähr 4 Uhr nachmittags. Ein Riesending steckt in diesen wenigen Worten. Hier liegt die Geschichte von Milliarden von Christen verborgen. Unzählige Menschen, die in den Jahrhunderten in die Gemeinschaft mit Jesus hineingekommen sind. Denk bitte einfach jetzt mal an deine eigene Geschichte. Denk sie in diese Sätze hinein. Sie kamen und sahen und blieben bei Jesus. Es war 4 Uhr nachmittags. Nicht, dass du die Uhrzeit unbedingt wissen musst. Manchmal geht es nicht um eine Stunde. Manchmal geht es um Tage, um Wochen und Monate. Aber es gibt doch bei jedem von uns diese Phase, wo wir von Jesus angerührt wurden und bewegt wurden. Vielleicht geschah es nur dadurch, dass wir irgendwann die Lieder einen Tick fröhlicher gesungen haben als vorher. Oder wir wurden beim Beten mutiger. Oder das Bibellesen hat uns plötzlich begeistert. Es kann so unterschiedlich sein, wie Menschen zu Jesus kommen. Aber Hauptsache ist doch, wir finden unser Zuhause bei Jesus. Wir kommen heim zum Vater. Wir kommen und sehen und bleiben bei Jesus. Der eine von den beiden, die Johannes reden gehört hatten und Jesus gefolgt waren, war Andreas, der Bruder von Simon Petrus. Jetzt kommen die Namen raus. Andreas. Früher nannte man das, was im Folgenden geschieht, deswegen den Andreasdienst. Der Begriff ist inzwischen ziemlich abgenutzt. Aber es geht doch immer noch darum, dass wir unseren Nächsten treffen und ihm von Jesus erzählen. Jesus sagt, wie mich der Vater im Himmel gesandt hat, so sende ich euch. Bringt meine Liebe, meinen Frieden und meinen Segen zu den Menschen um euch herum. Und dann werdet auch ihr eine Kettenreaktion des Lebens erfahren. Die Zelttage sind eine gute Gelegenheit, daran anzuknüpfen. Als Andreas bald darauf seinen Bruder Simon traf, sagte er zu ihm, wir haben den Messias gefunden, den versprochenen Retter. Und dann brachte er ihn zu Jesus. Ich finde das unbeschreiblich schön, wenn einer seinen Bruder findet und zu Jesus führt. Gerade in den Familien kann das so schwer sein. Manche Eltern haben es unglaublich schwer damit, ihren Kindern den Weg zum Glauben zu zeigen. Auch einige von uns warten seit Jahrzehnten darauf, dass ihre Kinder Jesus finden. Wir können das nicht erzwingen, aber bitte gebt sie niemals auf. Natürlich kann das auch andersherum sein. Durch die Holland-Freizeiten bekomme ich immer wieder Kinder zu spüren, die traurig darüber sind, dass ihre Eltern nicht an Jesus glauben, dass sie allein mit ihrem Glauben zu Hause sind. Aber auch hier gilt, gib deine Angehörigen niemals auf. Und es ist so schön zu erleben, wie Kinder ihre Eltern zum Glauben führen oder wenn Brüder gemeinsam zu Jesus finden. So führte Andreas seinen Bruder zu Jesus. Und Jesus sah ihn an und sagte, du bist Simon, der Sohn von Johannes, du wirst einmal Kephas genannt werden. Kephas ist das hebräische Wort für Fels. Wir wissen, dass sich die Päpste in Rom auf diesen Satz berufen, aber ich glaube, dass es hier einzig und allein um Petrus geht. Jesus hat mit ihm etwas Besonderes vor. Ausgerechnet diesen schwachen Mann, der Jesus 3-mal verleugnet, beauftragt Jesus. Ausgerechnet diesen so schwankenden Petrus erwählt Jesus und setzt ihn in seinem Reich ein, um die erste Gemeinde zu führen. So hat Jesus mit jedem von uns etwas Besonderes vor. Er will uns. Er braucht uns. Er kann bei den Zelttagen darüber hinaus durch dich Großes bewirken. Eine Kettenreaktion des Lebens möchte er durch dich in Gang setzen. Am Tag darauf wollte Jesus nach Galiläa aufbrechen, da findet er Philippus. Sicherlich findet er Philippus nicht zufällig, so wie wir schon mal einen Cent auf dem Boden finden. Jesus hat Philippus gesucht, so wie der Mann in dem Gleichnis, der nicht ohne sein verlorenes Schaf leben wollte. Er ruht nicht, bevor er das Verlorene wiedergefunden hat. Denn dafür ist Jesus Mensch geworden, um das Verlorene zu suchen und zu retten. Und er sieht den Philippus, der von Religion so enttäuscht ist und der doch so voller Sehnsucht steckt. Und Jesus fordert ihn auf: Komm und folge mir. Philippus stammt wie Andreas und Petrus aus Bethsaida. Hier beginnt eine Erweckung. Jetzt sind es in einem Ort schon drei, die zum Glauben gekommen sind, und es werden noch weitere hinzukommen. Eine Kettenreaktion der Freiheit und Freude des Glaubens ist ausgelöst worden. Und ich wünsche mir, dass das auch in unserem Dorf geschieht. Es beginnt immer mit einem, der sich klar für Jesus entscheidet und der noch andere mitzieht. Wir müssen also nicht gleich für 100 beten, die zum Glauben kommen. Wir wollen vielmehr für diesen einen beten, der Jesus findet. Die anderen werden dann von alleine kommen. Philippus ist schon die Nummer 3. Und Philippus trifft wieder einen, Nathanael, den großen Skeptiker, und er sagt zu ihm: Wir haben den gefunden, über den Mose im Gesetz geschrieben hat und den die Propheten angekündigt haben. Es ist Jesus aus Nazareth, der Sohn Josefs. Wir haben ihn gefunden, sagt Philippus. Nathanael hat also etwas gesucht. Und er hört von seinem Freund jetzt nicht irgendwas, was mit seinem Leben gar nichts zu tun hat. Nathanael spürt, dass Philippus etwas gefunden hat, auf das auch er schon lange wartet. Doch da sprudelt es aus tiefstem Trübsinn aus ihm heraus: Kann denn aus Nazareth etwas Gutes kommen? Stimmt. Nazareth ist in der Bibel ein Ort ohne Verheißung. Was kann aus Nazareth Gutes kommen, fragt der Schriftgelehrte damals, und so kann der moderne Skeptiker auch heute sprechen. Sag mir, wie soll ich das glauben? Ich kriege das in meinen Kopf nicht rein, dass dieser jüdische Mann, der mit Mitte 30 schon starb, der Retter der Welt sein soll. Ich kann das nicht begreifen, dass der ewige Gott als Mensch zu uns gekommen ist. Mir will das mit dem Kreuz, der Auferstehung und dem Heiligen Geist nicht einleuchten. Kennt ihr das? Solche Stimmen werden uns begegnen. Denn Deutschland ist längst kein christliches Land mehr. Die meisten unserer Mitbürger wissen so gut wie gar nichts mehr vom Glauben. Ich habe deswegen schon viele Skeptiker kennengelernt. Die Gespräche mit ihnen sind schwierig. Mein Bruder ist selbst erst über furchtbare Zweifel zum Glauben gekommen. Aber es lohnt sich, dran zu bleiben und weiter einzuladen. Denn was macht Philippus mit diesem Skeptiker Nathanael? Philippus antwortet: Komm mit und überzeug dich selbst. Philippus reagiert sehr weise. Er lässt sich nicht auf ein theologisches Streitgespräch ein, um seine Entdeckung zu verteidigen. Er weiß, dass eine Diskussion ihn nicht weiterbringen wird, weil er eh die schlechteren Argumente hätte. Stattdessen lädt er seinen Freund Nathanael ein, die gleichen Erfahrungen mit Jesus zu machen wie er. Er soll selbst diesem Jesus begegnen, der sich nicht mit Worten beschreiben lässt. Ja, Jesus lässt sich überhaupt nicht in unsere Worte einfangen. Er sprengt jeden Rahmen, in den man ihn zwängen will. Selbst der alttestamentliche Rahmen des verheißenen Messias ist zu klein für ihn. Seine Person geht weit über das hinaus, was die Propheten von ihm vorhersehen konnten und aufgeschrieben haben. Das konnte Philippus aber seinem Freund Nathanael nie und nimmer begreiflich machen. Vor allem nicht, wenn der unter seinem Feigenbaum sitzen bleibt. Deshalb ruft Philippus ihn dazu auf, diesem Jesus doch selbst zu begegnen. Komm und sieh selbst. Das ist ein wunderbares Mittel gegen den Unglauben, der im Zweifel stecken zu bleiben droht. Das ist eines der wenigen Dinge, die wir wirklich tun können, damit Menschen Jesus begegnen. Wir können ihnen von Jesus erzählen. Wir können ihnen berichten, was er in unserem Leben getan hat. Wir können ihnen zeigen, was er uns bedeutet. Wir können ihn Jesus sozusagen vor Augen malen durch unsere Worte, durch unser Leben, durch unser Handeln und durch unsere Ausstrahlung. Damit führen wir unsere Freunde zum Punkt -1 auf unserer Engelskala. Und dann tritt alles in den Schatten, was wir erzählt haben, und es gilt nur noch das eine, was Philippus seinem Freund sagt: Komm und sieh selbst. Das ist das Nadelöhr, durch das jeder gehen muss, der Jesus kennenlernen will. Er muss aufstehen und sich ein eigenes Bild von Jesus machen und eine Entscheidung treffen. Wer unter seinem Feigenbaum sitzen bleibt und nur die Argumente abwägt für oder gegen Jesus, der wird ihn nicht kennenlernen. Darum freue ich mich auch über jeden, der in unsere Gottesdienste kommt. Das ist ein wichtiger Schritt auf Jesus zu. Und ich bin sicher, dass du ihn dadurch immer besser kennenlernen wirst. Als Jesus Nathanael kommen sah, sagte er: Da kommt ein wahrer Israelit, ein Mann ohne Falschheit. Wir würden heute sagen, da kommt ein super Typ. Oder ist das zu flach? Jesus jedenfalls durchschaut diesen Mann und er weiß, der ist echt. Der flirtet hier nicht nur ein bisschen mit der Wahrheit herum, der will glauben. Er weiß nur noch nicht wie. Leider erleben wir das immer weniger hier bei uns. Oft sind die Leute an der Wahrheit gar nicht interessiert. Jeder soll doch das glauben, was er möchte. Im Grunde wollen die Leute nur in Ruhe gelassen werden. Es hat mal jemand gesagt, wir leben inzwischen in einer religionsfreundlichen Gottlosigkeit. Jeder kann religiös sein, wie er will. Nur wenn einer Christ wird, dann wird es schwierig. Denn Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Nathanael ist glücklicherweise nicht so ein Typ, dem alles egal ist und der nur seine Ruhe will. Er will wissen, was Sache ist. Darum fragt Nathanael Jesus, woher kennst du mich? Nathanael hat gemerkt, dass Jesus ihn total durchschaut. Er weiß, was mit ihm los ist. Und Nathanael erschrickt, dass er von Jesus trotz seiner tiefen Zweifel geliebt wird. Und dann spricht Jesus diesen wunderbaren Satz: Bevor Philippus dich rief, habe ich dich schon unter dem Feigenbaum gesehen. In den Auslegungen ist oft zu lesen, dass man unter Feigenbaum gern meditierte und dass Jesus darauf wohl anspielt, aber ich glaube das nicht. Johannes lässt das ganz bewusst offen, was Nathanael unter dem Feigenbaum gemacht hat. Er tut das, damit wir uns alle mit unserer Feigenbaumgeschichte hier wiederfinden können. Jesus sieht jeden von uns, egal wo wir auf der Engelskala stehen. Und wenn wir ihn fragen, Herr, woher kennst du mich? Woher weißt du, wie es um mich steht? Dann wird er uns vielleicht antworten, ich habe dich sitzen sehen, als du so nachdenklich warst, als du daran gedacht hast, wie schlecht dieser Tag angefangen hat. Ich habe dich auch gesehen, als du so traurig an die vergangene Woche gedacht hast, als deine Wünsche wieder auftauchten, deine Träume, deine Unsicherheit und deine Zweifel. Ich habe dich gehört, als du still gebetet hast. Ich weiß auch, in was für tiefe Depressionen du geraten bist. Du fühlst keinen Boden mehr unter dir. Du spürst nur all diese vielen Fragen in dir hochkommen. Warum passiert das gerade mir und warum gerade jetzt? Und was ist der Sinn von alledem? Ja, ich weiß auch, dass du manchmal überlegst, ob dein Leben überhaupt noch einen Wert hat. Ich habe dein Schreien gehört. Herr, zeig mir deine Wahrheit. Ich brauche Klarheit darüber, was im Leben und Sterben trägt. Und deshalb bin ich zu dir gekommen. Das sind die Feigenbaumgeschichten, die auch uns oft bewegen. Und ich bitte dich, dass du da ehrlich vor dir selber bist. Jesus sieht dich jetzt und er weiß, wo du stehst. Dann sagte Nathanael: Rabbi, du bist wirklich der Sohn Gottes, du bist der König von Israel. Jetzt kommt das Leben, das Gott mit Nathanael vorhat, zum Ziel. Er strahlt auf, er glaubt an Jesus. Nathanael hat nicht nur eine hohe Meinung von Jesus gewonnen, er spürt, dass er den wahren König der Welt vor sich hat. Ein König, der dir nah ist, der da ist, wo du bist, ein König, der dich in Verzweiflung, Krankheit und Leid kennt und nicht allein lässt, ein König, der dir helfen kann, dich lieben wird und dich heilen kann. Da sagte Jesus: Glaubst du das jetzt, weil ich dir sagte, dass ich dich unter dem Feigenbaum sah? Du wirst noch viel größere Dinge erleben. Ja, die Kettenreaktion des Lebens geht weiter. Jesus findet seine Leute. In Bethsaida entsteht eine Gemeinde, eine der ersten Zellen der Gemeinde Jesu auf dieser Welt. Und die Christen ziehen von dort hinaus in die Welt und führen Menschen zu Jesus. Dieses Wunder geschieht bis heute und oft noch viel mehr als damals bei Nathanael. In unserer Tageszeitung wurde früher immer ein Fortsetzungsroman abgedruckt. Einzelne Teile davon habe ich sehr gerne gelesen und ich erinnere mich, dass am Ende leider immer diese zwei Buchstaben standen, FF, Fortsetzung folgt. Hier bei Nathanael steht auch solch ein FF. Ja, hinter allen neutestamentlichen Texten dieser Art steht ein FF. Fortsetzung folgt. Die Fortsetzung folgt mit dir und mit mir. Sie erstreckt sich sogar hier in unseren Gottesdienst hinein, denn es geht um uns. Ich habe dir Jesus heute Morgen gezeigt und er bittet dich jetzt, dass du anfängst, ihn zu anderen Menschen zu bringen. Jesus fährt fort: Ich versichere euch, ihr werdet den Himmel offen sehen und erleben, wie die Engel Gottes zum Menschensohn herab und von ihm zum Himmel hinaufsteigen. Nun geht Jesus aufs Ganze. Noch Größeres werden wir erleben als Andreas, Petrus, Philippus und Nathanael. Wir werden den Himmel offen sehen und die Engel Gottes werden hinauf und hinabsteigen. Es wird uns also ergehen wie Jakob, der einst von der Himmelsleiter träumte. Er entdeckte Gott mitten in der Wüste seines Lebens, wo er ihn ganz und gar nicht vermutete. Ich finde, dieses Bild drückt in einzigartiger Weise aus, wie sehr sich Gott mit uns Menschen verbinden will. Der Vorhang im Tempel, der die Menschen von Gott trennte, ist zerrissen. Der Himmel steht sperrangelweit für uns offen. Und ich hoffe und bete, dass wir diese Chance wieder nutzen. Denn auch heute sucht Jesus Menschen und er findet sie nur durch uns. Darum lass dich in den kommenden Wochen von Gott gebrauchen und dann wirst auch du Wunder um Wunder erleben. Einen Anfang kannst du heute Morgen machen, indem du es selbst neu mit Jesus wagst. Such ihn und lass dir von ihm die Augen öffnen für die vielen Möglichkeiten, die dir unsere Evangelisation bietet. Und ich lade dich ein, mit mir jetzt für die Zelttage zu beten. Setz dich einfach mit deinem Platznachbarn zusammen oder bildet mit 3 oder 4 Leuten zusammen eine kleine Gebetsgruppe. Und dann lasst uns beten, dass wir in den kommenden Wochen mit Jesus eine Kettenreaktion des Lebens erleben. Lass dich dabei von dem Gemurmel im Raum nicht stören. Beim Beten sprichst du mit Jesus und er wohnt in dir und er hört dich auf jeden Fall. Lasst uns also jetzt uns einige Minuten Zeit nehmen, um wirklich zu beten, dass Jesus auch bei uns solch eine Erweckung beginnt.